Wir haben uns für ein großes Europa entschieden. Wir haben den Bürgern und Bürgern der Westbalkanstaaten, der Ukraine, Moldaus und perspektivisch auch Georgiens gesagt, ihr gehört zu uns. Wir möchten, dass ihr Teil der Europäischen Union werdet. Und dabei geht es nicht um Altruismus. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit und um wirtschaftliche Vernunft. Und es geht darum, den Frieden in Europa nach der Zeitenwende, die Russlands Angriffskrieg bedeutet, dauerhaft abzusichern. Zur Ehrlichkeit gehört, eine erweiterte Europäische Union muss eine reformierte EU sein. Wohlgemerkt, die Erweiterung sollte uns nicht der einzige Anlass für Reformen sein, wohl aber ihr Zielpunkt.
Das war Olaf Scholz, der sich am Dienstag im Europäischen Parlament zur Zukunft der EU äußerte und dabei klar institutionelle Reformen ansprach. Institutionelle Reformen, darüber wollen wir heute in dieser Folge des Podcasts EU2Go sprechen. Die Folge trägt passenderweise den Titel »Das institutionelle Setup der EU – Zeit für ein Systemupdate«. Ihr merkt schon, ich bin nicht Tu, die ihr sonst als Host kennt. Mein Name ist Johannes Lindner, ich bin Co-Direktor des Jacques Delors Centers, dem europapolitischen Think Tank in Berlin. Tu ist heute nicht in der Moderatorinnenrolle, da sie auf der anderen Seite Platz hat, denn sie ist Senior Policy Fellow für EU-Institutionen und Demokratie bei uns im Jacques Delors Center. Und neben Tu begrüße ich Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der dort die Forschungsgruppe Europa leitet. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch. Schön, dass ihr dabei seid.
Sehr gerne.
Hallo Johannes.
Die Debatte um institutionelle Reformen ist doch so alt wie die EU selbst. Welche neuen Impulse seht ihr, die heute die Debatte um Reformen befeuert?
Ich würde sagen, Olaf Scholz hat es schon ziemlich genau auf den Punkt gebracht. Eine erweiterte EU muss eine reformierte EU sein. Aber es ist nicht der einzige Anlass. Der letzte Vertrag, der Vertrag von Lissabon, wurde 2009 beschlossen. Das sind jetzt fast 15 Jahre. Das heißt, wir hatten jetzt 15 Jahre quasi einen Reformstau. Und seit März an die Karte hatten wir auch einfach eine Reihe von Krisen in der EU. Also angefangen bei der Finanzkrise, über die Migrationskrise, zur Pandemie, den Krieg und jetzt die Klimakrise. Krise. Also all das braucht europäische Lösungen und eine handlungsfähige EU. Also wir sind wieder in dieser Phase, wo wir darüber reden, wie effektiv ist die EU, wie handlungsfähig ist die EU, wie sehr ist die EU in der Lage, Lösungen zu bieten für all die Probleme, die wir momentan sehen. Und gleichzeitig hatten wir natürlich auch die Zukunftskonferenz letztes Jahr, die Konferenz zur Zukunft Europas, die im Mai 2022 abgeschlossen wurde, in der eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern ebenfalls Reformvorschläge auf den Tisch gelegt haben, die nun diskutiert werden. Also das sind eine Reihe von Gründen, die nun zusammenkommen.
Ja, für mich ist aber, glaube ich, der größte Treiber dieser Institutionendebatte wirklich die Erweiterung, weil wir wissen, viele Mitgliedstaaten sind eigentlich skeptisch. Die wollen nicht so schwierige Vertragsänderungen. Und nach der Zukunftskonferenz haben wir auch direkt 14 Mitgliedstaaten fast am selben Tag gesagt, jetzt ist nicht die Zeit für institutionelle Reformen. Und was für mich wirklich verändert hat, ist jetzt, dass mit dem Krieg gegen die Ukraine die EU entschieden hat, den Beitrittskandidatenstatus der Ukraine zu geben, der Republik Moldau und die Prozesse mit den Staaten des westlichen Balkans wiederzubeleben, sodass wir erstmals wieder realistisch diese Perspektive von einer EU von 30 oder sogar 35 Staaten haben. Und wenn wir uns da denken, was bedeutet das für das Europäische Parlament, für die Kommission, für den Rat, dann ist das für mich wirklich im Zentrum und dass eine erweiterte EU eigentlich nur funktionieren kann, wenn sie vorher eine reformierte EU ist.
Jetzt ist Vertragsveränderung so ein bisschen zum Buzzword geworden. Einige, wie du schon gesagt hast, sind total dagegen. Andere hegen große Hoffnungen. Wie müssen denn die Hörerinnen sich das vorstellen? Wie laufen denn so Vertragsveränderungen ab? Wie ist der Prozess, der dahinter steht?
Erstmal ist er vor allen Dingen sehr lang. Also es müssen alle Mitgliedstaaten zustimmen, natürlich Einstimmigkeit, aber es müssen in der Regel eben auch die nationalen Parlamente zustimmen. In vielen Mitgliedstaaten gibt es auch die Option von Referenden und das kann sich über Jahre hinziehen. Also die letzte große Vertragsveränderung war eigentlich der Impuls, war 2001 mit der Erklärung von Laeken und das Inkrafttreten des neuen Vertrags 2009, also 8 Jahre. Und dazwischen gab es eine Mini-Vertragsänderung, da hat man für den ESM 2 Sätze im EU-Vertrag ergänzt und hat für die Ratifikation 2 Jahre gebraucht. Also 2 Sätze, 2 Jahre, da kann man sehen, wie lange das dauert. Und deswegen wäre auch jetzt eine Vertragsänderung eine Aufgabe für im Grunde die nächste Legislaturperiode, potenziell mit Konvent, auf jeden Fall Regierungskonferenz und eben einem sehr, sehr langen Verhandlungsprozess.
Ja, vielleicht kann man hinzufügen, dass das Europäische Parlament ja schon nach einem Konvent gerufen hat. Also der Vorschlag liegt schon auf dem Tisch. Das ist einfach quasi die Delegation aus Mitgliedstaaten, Europaparlament, nationalen Parlamenten, die eben die konkreten Änderungen diskutieren sollten bevor sie angenommen werden.
Jetzt lass uns mal zu dem Status quo kommen. Ihr habt jetzt erwähnt, die letzte Vertragsveränderung gab es mit dem Vertrag von Lissabon 2009. Ist das in Kraft getreten? Wo merken wir denn heute am stärksten, dass wir ein Update des institutionellen Rahmens brauchen?
Ich glaube, am stärksten hat man das eben in den Krisen gesehen. Also die EU war in vielen Bereichen herausgefordert, wo sie eigentlich keine expliziten Kompetenzen hatte. Und oft haben wir es jetzt in Diskussionen gesehen, ja, wenn wir die Diskussion führen, dann brauchen wir dafür Vertragsänderungen und das können wir gar nicht erst machen. Das war in der Eurokrise ganz, ganz dominant der Fall, dass Vorschläge einfach ausgeschlossen wurden, wenn sie Vertragsänderungen gebraucht haben. Und in den letzten Jahren ist die EU aus meiner Sicht flexibler geworden. Man hat gegen die Pandemie und auch beim Ukraine-Krieg viele innovative Instrumente eingeführt, wie die gemeinsame Impfstoffbeschaffung. Jetzt kauft man gemeinsam Gas und gemeinsam Munition. Aber aus meiner Sicht beugt man die Verträge da auch fast und verlässt fast den Raum, den die Verträge eigentlich so vorgesehen hat. Und ich glaube, deswegen bräuchte die EU allein deshalb, selbst wenn wir die Erweiterung außer Acht lassen, Vertragsänderungen und all diese Dinge, die sie jetzt schon macht, mit aufzunehmen und auch die Handlungsfähigkeit in kommenden Krisen, die ja auf jeden Fall vor uns stehen werden, zu erhöhen.
Genau, und ein bisschen spezifischer ist natürlich ganz oft das Problem des Vetos oder der Einstimmigkeit im Rat. Das kommt ja auch immer wieder in der Debatte auf. Die Frage, sollten Einzelmitgliedstaaten in der Lage sein, bestimmte Entscheidungen zu blockieren und vor allem wegen anderer Dossiers zu blockieren. Also was wir oft sehen, ist ja so eine Queer-Blockade, dass bestimmte Mitgliedstaaten manche Entscheidungen blockieren, weil sie in anderen Bereichen nicht zufrieden sind. Das haben wir auch bei der Rechtsstaatlichkeit gesehen, was auch ein Feld ist, in dem das verbesserungswürdig ist. Also die Frage, wie kann Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten gewahrt werden und was kann die EU da tun und wie kann die EU gestärkt werden?
Lass uns doch da nochmal konkreter werden. Bei Mehrheitsentscheidungen kann ich mir das schon vorstellen, dass man im Rat von Einstimmigkeit zu Mehrheitsentscheidung wechselt oder hinübergeht. Aber wie ist es bei der Rechtsstaatlichkeit? Also was würde man denn im Vertrag ändern müssen, damit das besser anwendbar ist?
Vielleicht erst ganz kurz zur Mehrheitsentscheidung. So einfach ist das gar nicht. Es klingt zwar einfach, aber um Einstimmigkeit abzuschaffen, braucht es halt Einstimmigkeit. Das heißt, das ist so die Quadratur des Kreises. Bei der Rechtsstaatlichkeit, haben wir natürlich ein ganz konkretes Problem mit Artikel 7. Das ist das Verfahren in den Verträgen, durch das den Mitgliedstaaten das Stimmrecht entzogen werden kann, wenn sie die Werte der EU brechen. Das Problem ist aber, auch dafür braucht es Einstimmigkeit. Und momentan laufen zwei Verfahren gegen Ungarn und Polen und die werden jeweils voneinander blockiert. Das heißt, da kommen wir nicht weiter und das ist so der offensichtlichste Ansatzpunkt, an dem man rangehen könnte. Ganz breit könnte man natürlich überlegen, ob man das Budget noch stärker nutzen möchte, wenn es um die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit geht, vielleicht auch mit positiveren Anreizen. Könnt ihr euch überlegen, ob man das Wiederaufbauinstrument und die Konditionalität, die momentan darin verankert ist, verlängern möchte oder permanenter machen möchte. Also da gibt es, glaube ich, eine Reihe von Ideen in der Debatte.
Ja, und ich glaube, bei der Mehrheitsentscheidung muss man auch wirklich, wirklich weiterdenken. Denn diese Erweiterung, die auf uns zukommt, ist, glaube ich, keine wie die es davor war. Die Ukraine ist ein sehr, sehr spezieller Fall, ein Staat im Krieg, der aber auch jetzt eine sehr großen Wert auf nationale Souveränität legen wird, wenn er mal der EU beitritt. Und aus dem westlichen Balkan kommen eben sehr viele, sehr, sehr kleine Staaten. Und wir hatten mal ausgerechnet, dass die sechs Staaten des westlichen Balkans zusammen plus die Ukraine und Moldau haben ungefähr die Bevölkerungsgröße von Großbritannien, hätten aber achtmal die Vetos und haben nur 10% der britischen Wirtschaftskraft. Und wenn man sieht, wie man das versuchen würde, in die EU zu integrieren, dann wird das unheimlich schwierig sein. Ich glaube, da braucht man dann wirklich in fast allen Bereichen Mehrheitsentscheidungen, selbst die jetzt eigentlich lange Tabus waren, wie Steuern in der Außen- und Sicherheitspolitik, um da zu sagen, mit so einer diversen EU mit 35 Staaten können wir noch handlungsfähig bleiben.
Ach, spannend. Und was meinst du, heißt das für die Kommission, also dem Aufbau der Kommission, Entscheidungsfindung in der Kommission, gibt es da auch Bedarf, institutionelle Reformen anzuwenden?
Bedarf gibt es auf jeden Fall, aber es ist interessanterweise fast noch umstrittener. Also mit dem Vertrag von Lissabon war ja eigentlich vorgesehen, ein Rotationsprinzip einzuführen in der Kommission. Das hat man aber damals nach dem ersten negativen Referendum in Irland doch nicht durchgeführt und gesagt, wir bleiben bei diesem Prinzip, jeder Mitgliedstaat hat ein Kommissionsmitglied. Und da wollen eigentlich jetzt wirklich alle Mitgliedstaaten dran festhalten. Vielleicht auch, weil die Kommissare und Kommissarinnen ja auch so ein bisschen Sprecher der EU in ihren Ländern sein sollen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass selbst wenn wir uns vorstellen, 35 Leute sitzen an einem Tisch und müssen irgendwie zu einer gemeinsamen Position kommen, ist immer schwierig, dass meine Erwartung da eher ist, dass die Diskussion geben wird, die Kommission anders zu organisieren, ein bisschen noch präsidentieller zu machen. Aber ich sehe eigentlich keinen Mitgliedstaat, der gerne seinen Kommissar, Kommissarin abgeben will.
Jetzt hast du gesagt, die haben zum Teil, du hattest die Ukraine erwähnt, zum Teil eine andere Vision von Europa auch. Werden denn die zukünftigen EU-Mitgliedstaaten auch dabei sitzen oder wird man jetzt erstmal die EU reformieren, ohne dass die Mitsprache dabei haben?
Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist auch noch gar nicht so klar, ob man erst erweitert und dann reformiert oder erst reformiert und dann erweitert oder ob Reformen und Erweiterungen zeitgleich passieren müssen. Ich glaube, die Timeline ist hier noch nicht wirklich gesetzt.
Ja, und es gibt Beispiele von früher beim Konvent 2002 bis 2003 waren die neuen Mitgliedstaaten beteiligt, aber da war schon relativ klar, die treten oder der Großteil tritt 2004 bei. Jetzt ist das völlig unklar, wann überhaupt es zu ersten Beitritten kommen könnte und deswegen wäre ich mir noch unsicher, ob das passieren würde, eben gerade weil die Frage unklar ist, wann es eigentlich passiert. Es gibt eine Möglichkeit, wo es dann wirklich konkret der Fall wäre. Es wird so ein bisschen drüber nachgedacht, ob man nicht die Vertragsreform in den Erweiterungsvertrag packen könnte. Und dann natürlich wären sie irgendwie auf jeden Fall dran beteiligt, weil den Vertrag müssen sie ja selber dann ratifizieren zu ihrem Beitritt.
Wir sind jetzt ziemlich tief eingestiegen in das Thema. Ich würde ein anderes wichtiges Thema gerne aufgreifen, was natürlich auch mit der Frage Update zu tun hat, und zwar europäische Demokratie. Wie glaubt ihr, wird das Thema institutionelle Reformen auch das Thema Demokratiedefizit oder europäische Demokratie mit angehen?
Ich glaube, das sind zwei Aspekte. Die eine Frage ist ja, inwiefern Demokratie reformiert werden muss oder inwiefern die Institutionen reformiert werden müssen, damit europäische Demokratie verbessert wird. Die andere Frage ist, wie die institutionellen Reformen Teil der Europawahlen, also Teil der Demokratie selber sein werden. Was die erste Frage angeht, ist, glaube ich, die spannendste Frage, zumindest kurzfristig, was mit dem Spitzenkandidatenprinzip passiert und was jetzt in den nächsten Europawahlen passiert. Ob die Parteien Spitzenkandidaten aufstellen werden, ob sich die Staats- und Regierungschefs daran halten werden, ob wir das Gleiche sehen werden wie 2019, also einfach wie läuft der Prozess diesmal ab bei den Wahlen. Und was die zweite Frage angeht, wäre es wünschenswert, wenn diese Frage der institutionellen Reformen und wie sieht die Zukunft Europas aus, Teil des Wahlkampfs werden würden, damit auch die Bürger und Bürger danach wählen können, aber auch damit das neue Parlament, die neue Kommission eine Art Mandat hat, in die neue Legislaturperiode reinzugehen, eben mit diesen Reformen oder mit den Reformideen.
Ich glaube, wir müssen auch noch zwei Punkte mitbedenken. Das eine ist, wo steht das Europäische Parlament bei den vielen neuen Dingen, die die EU jetzt macht? Die EU hat in der letzten Legislaturperiode viel Neues gemacht in Antwort auf diese Krisen und eigentlich überall war das Europäische Parlament nicht dabei. Es hat nichts gesagt zur Impfstoffbeschaffung. Bei Next Generation EU hat es nur eine sehr, sehr kleine Rolle gespielt. Jetzt beim Sanktionsfragen, Krieg gegen die Ukraine, wie strukturiert man den europäischen Energiemarkt um? Bei all den Fragen war das Europäische Parlament außen vor. Und ich glaube, da muss man sagen, wenn wir reformieren, dann muss man auch das Europäische Parlament stärken. Und die zweite Frage ist, was passiert eigentlich mit dem Europäischen Parlament, wenn wir erweitern? Also wenn man das durchrechnet, es gibt ja dieses Prinzip, jetzt werden wir sehr technisch, der degressiven Proportionalität. Das heißt, kleine Mitgliedstaaten kriegen im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung mehr Sitze. Und das heißt, die vielen Staaten des westlichen Balkans würden auch relativ viele Sitze im Europäischen Parlament bekommen und es würde dann zu einem der größten Parlamente der Welt werden. Und dann wäre entweder die Frage, geben Staaten wie Deutschland Sitze ab oder wie verteilt man da eigentlich in einer EU von 35 die Sitze im Parlament neu?
Ja, spannend. Du hattest erwähnt, dass das auch Inhalt der Europawahl werden könnte. Es gibt so ein bisschen den Eindruck, auch von dem, was ihr beide sagt, als seid ihr ziemlich optimistisch, dass es zu dieser Debatte kommen wird. Aber es gibt ja auch Widerstand gegen Vertragsveränderungen. Und wenn man sich anguckt, der Versuch der Europäischen Union eine Verfassung zu geben, Anfang der 2000er, ist ja gescheitert. Also wie bewertet ihr den Widerstand gegen den Plan, institutionelle Reformen durchzuführen?
Ich glaube, der Widerstand wird sehr groß sein, denn bisher hören wir diesen Push für neue institutionelle Reformen, vor allen Dingen von Deutschland und Frankreich, die ja beide auch schon für die Zukunftskonferenz waren und jetzt dafür werben, dass es Vertragsänderungen gibt im Vorfeld der Erweiterung. Aber viele mittel- und osteuropäische Mitgliedstaaten, viele kleine Mitgliedstaaten haben dann Angst, dass vor allen Dingen mit Mehrheitsentscheidungen, Veränderungen in der Kommission, sie weniger Stimmrechte in der EU haben und die deutsch-französische Dominanz zunimmt. Das heißt, da können wir sehr viel Widerstand erwarten. Und beispielsweise gab es letzte Woche den Vorschlag einer Freundesgruppe für qualifizierte Mehrheitsverfahren im Rat von 9 Mitgliedstaaten, angeführt von Deutschland und Frankreich. Und Polen hat noch am selben Wochenende gesagt, nee, das machen wir nicht mit. Klares Nein von uns. Und deswegen bin ich mir sicher, dass die Debatte kommt. Wie sie aber allerdings ausgeht, bin ich mir nicht so sicher. Und da wird man vielleicht so eine Art großen Deal finden müssen zwischen den Staaten, die die Erweiterung wollen, und den Staaten, die vielleicht ein bisschen mehr auf der Bremse stehen, sagen, dann müssen wir aber vorher reformieren und an die Institutionen ran.
Und glaubst du, dass es diesen Deal im Laufe der nächsten Legislaturperiode gibt?
Ui, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es auf jeden Fall die Debatte geben wird, wie Nikolai sagt. Vielleicht werden wir weiterkommen. Vielleicht wird es einen Vorschlag geben, wie so ein solcher Deal aussehen könnte. Aber ich weiß nicht, ob wir tatsächlich Vertragsänderungen sehen werden in der nächsten Legislaturperiode.
Für mich kommt es ein bisschen darauf an, wie groß der geostrategische Druck bleibt, die Erweiterung durchzuführen. Jetzt haben alle Ja zur Ukraine, Moldau gesagt, aber wir wissen natürlich, dass es in genug Mitgliedstaaten eigentlich auch Widerstand noch gegen Erweiterung gibt. Und ich glaube, man kann nur beides zusammen machen. Und wenn sich herausstellt, dass die Erweiterung vielleicht doch weiter in die Zukunft rückt, wir wissen alle nicht, wie der Krieg gegen die Ukraine weitergeht, dann kann davon auch abhängen, wie groß der Druck ist, schnell zu institutionellen Reformen zu kommen.
Nikolai, du hast Polen erwähnt und deren Widerstand gegen Vertragsveränderungen. Gleichzeitig sind die ja für eine Erweiterung. Wie sehen die denn die Kompatibilität von Erweiterung und bestehende Verträge? Was ist denn deren Vision für das Weitermachen innerhalb dieser Verträge?
Also zumindest die aktuelle polnische Regierung hat eine ganz andere Konzeption, wie die Zukunft der EU aussehen sollte. Der polnische Ministerpräsident Morawiecki hat vor einigen Wochen eine Art Antwortrede auf Scholz in Heidelberg gehalten. Und da hat er ganz stark diese Vision eines Europas der Nationalstaaten in den Vordergrund gestellt und hat gesagt, also die EU funktioniert ja doch ganz gut, sie ist gut durch die Krisen gekommen und wir können in der jetzigen Zeit auch ohne institutionelle Reformen erweitern. Und wenn überhaupt es Felder gibt, wo wir nicht zu einer Einigung kommen, dann sollen wir doch bitte da Kompetenzen an die nationale Ebene zurückverlagern. Also ein ganz anderes Bild, eigentlich eine intergouvernementale EU, die auf keinen Fall Mehrheitsentscheidungen braucht. Und also bei ihrer Antwort auf diesen Vorstoß der Gruppe, der Freunde, der Mehrheitsentscheidung haben sie, und ich glaube, das ist im deutschen Kontext ganz wichtig, auch gesagt, ihr Veto hilft ihnen, um deutsch-französische Irrtümer zu verhindern. Und nur weil sie ihr Veto haben, konnten sie zum Beispiel manchmal die fehlgeleitete deutsche oder französische Russlandpolitik verhindern. Und das ist, glaube ich, so dieses Selbstverständnis, wir müssen stark genug alleine sein, wir müssen alle immer zustimmen können und unsere Vetos sichern unsere nationale Souveränität, egal wie groß die EU eigentlich ist.
Obwohl man ja spannenderweise auch nie so genau weiß, welche Kompetenzfelder die Polen eigentlich gerne zurück hätten. Also wenn Mitgliedstaaten sagen, wir hätten gerne weniger Kompetenz für die EU, ist nicht immer ganz ersichtlich, welche Kompetenzen genau denn zurückverlagert werden sollten auf die nationale Ebene.
Und gerade Polen profitiert ja auch sehr stark vom EU-Haushalt. Inwiefern ist denn auch der Bereich EU-Haushaltsrecht reformbedürftig?
Ja, der EU-Haushalt ist natürlich extrem wichtig bei der Frage von institutionellen Reformen, weil eine handlungsfähige EU nun mal Geld braucht, um handlungsfähig zu bleiben. Und das betrifft natürlich die Frage der Eigenmittel der EU, aber auch der Entscheidungsprozesse, wie der EU-Haushalt, der langjährige Finanzrahmen entschieden wird, ob das Einstimmigkeit sein sollte oder nicht, inwiefern das Europäische Parlament involviert ist. Und wenn wir auf Erweiterung blicken, ist es natürlich auch so, weil du sagtest, Polen profitiert gerade sehr vom EU-Haushalt. Und wenn die Ukraine der EU beitritt, gibt es natürlich auch Verschiebungen zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern von EU-Mitteln. Und Polen wäre dann ein Nettozahler und kein Nettoempfänger mehr. Also da gibt es auch schon viele Implikationen. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt, der momentan noch ein wenig unterbeleuchtet ist in der Debatte, wenn es um Reformen und Erweiterung geht.
So, bevor wir zum Ende kommen, Tu kennt das, gibt es drei Fragen, die ihr beantworten müsst, und zwar bestenfalls mit nur einem Wort. Also, erste Frage, mit welchem Wort würdet ihr den Prozess und die Ergebnisse der Zukunftskonferenz beschreiben und bewerten?
Scheitern.
Wie erwartet.
Aha, meine zweite Frage, in welchem Jahr geht ihr davon aus, dass ein neuer Vertrag in Kraft tritt? Tu.
Ich sag mal 2035.
Ich wäre für 2030, aber ich bin Optimist.
Sehr gut. Wenn ihr eine institutionelle Reform sofort umsetzen könntet, welche wäre es? Kann auch 2, 3 Wörter sein.
Für mich schon Mehrheitsentscheidung, weil das ist so der gordische Knoten, der durchgeschlagen werden müsste.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Alles klar. Super, dann danke ich euch sehr. Tu, Nikolai, auch den Hörern fürs Zuhören.
Danke dir, Johannes und Nikolai, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich darf jetzt auch noch kurz die Abmoderation übernehmen. Das war nämlich hiermit die 33. Folge des EU2Go-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Alle unsere Folgen findet ihr auf Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delorscenter.eu. Und wenn euch unser Podcast gefällt oder ihr Themen, Ideen oder Anregungen habt, dann meldet euch immer gerne bei uns. Mein Name ist Tu Nguyen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.